Wunderschönen guten Morgen an alle, die ich nicht begrüßt habe. Ja, man hat so manche Lieder mitgesungen und ich denke, man fängt so an und die Melodie kommt und irgendwie weiß man schon, das Lied kennt man und es läuft so von alleine. Aber funktioniert es eigentlich so bei manchen Bibelversen auch? Wenn ich so manches höre, dass da sofort so, ach ja, das ist es ja. Also es gibt manche Verse, ich glaube, die sind sehr bekannt. Ja, zum Beispiel, ich gebe euch den Anfang und mal gucken, wie gut ihr seid, ihr gebt mir den Rest. Zum Beispiel, so, wartet mal, ich muss das anmachen, sonst funktioniert die Technik nicht. So, am Anfang war das Wort und das Wort war? Und weiter? Richtig, also bitte komplett, war bei Gott und Gott war das Wort, Johannes 1,1. Versuchen wir es nochmal. Alle eure Sorgen wirft... Richtig. Auf ihn, denn er sorgt für euch, also auf den Herrn, kann man auch so sagen. 1. Petrus 5,7. Was ist damit? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Und weiter? Sehr gut. Wenn viele das sagen, ist gut. Wie sieht es mit Alten Testament aus? Kriegen wir das auch hin? Mal gucken. Denn der Herr ist mein Hirte. Wo steht's? Oh, das sind schon Experten. Psalm 23,1. Sehr gut. Okay, versuchen wir es. Das ist ein bisschen schwerer. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Oh, meine Güte. Sehr gut. Das ist eigentlich Psalm ein bisschen weiter, aber das kennen wenige. Jetzt kommt auch einer. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am... Richtig, sehr gut. Herrn ist meine Stärke, Nehemia 18. Ja, wie man sieht, das ist sehr, sehr gut. Wir kennen uns gut aus. Und eigentlich um diesen Vers sollte es auch gehen. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Oder ist eure Stärke, steht da. Heute möchte ich ein bisschen mehr über diesen Vers reden. Jeder kennt ihn, aber ich habe so den Eindruck, und ich hatte von mir auch das Gleiche, ich wusste nicht, in welchem Kontext das steht. Also, worüber wird da genau gesprochen? Kurz zum Hintergrund. Ihr kennt mich ja, ich möchte so ein bisschen ausholen, sagen, was davor passiert ist, damit wir das besser nachvollziehen können. Über Nehemia. Das Volk Israel war wie so oft ungehorsam über viele Jahrhunderte. Mehrmals wurden sie gewarnt von den Propheten und 586 vor Christus schickte Gott die Babylonier und sie eroberten das Volk Israel und nahmen sie in die Gefangenschaft. 70 Jahre dauerte diese Gefangenschaft und als die Strafe vorbei war, so wie wir gesungen haben, denn wir haben einen barmherzigen Gott, der seine Kinder liebt und irgendwann ist das zu Ende, wurden die Babylonier auch besiegt. Und es gab mehrere Schübe an Israeliten, die zurück in das Land durften, um ihr Land wieder aufzubauen. Und dieser Satz steht genau in dieser Zeit, wo sie da waren, um das aufzubauen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wo das Volk zurückkehrte und versuchte, so ein bisschen Fuß zu fassen im neuen Land und das wieder neu zu machen. Und wenn ihr Bibeln habt, bitte schlagt mit mir Nehemia auf. Nehemia 8, 1 bis 3. Da liegen Bibeln. Wer möchte, nimmt sie. Natürlich, wer sagt, ich kann nicht, dem zeige ich den Text auch hier. Dort steht, und als der 7. Monat herankam und die Kinder Israels in ihre Städten waren, das versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertore liegt. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses bringen sollte, welches der Herr Israel geboten hatte. Und am ersten Tage des 7. Monats brachte Esra, der Priester, das Gesetz vor die Versammlung der Männer und Frauen. Und vor alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, und er las darin vor dem Platze, der vor dem Wassertor liegt, vom lichten Morgen bis zum Mittag, meine Güte, das war ein langer Gottesdienst, im Gegenwart der Männer und der Frauen und derer, die Verständnis hatten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Nehemia ist ein babylonischer Jude, der in Persien geboren war, denn die Perser haben sozusagen die Babylonier übernommen und war der persönliche Mundschenk und Freund kann man nicht sagen, aber eine sehr, sehr nahe Person, dem persischen König Artaxerxes. Später wurde, oder in dieser Zeit, wurde der Nehemia Statthalter von Juda und half die Stadtmauern von Jerusalem aufzubauen. Jahrhundertelang hat sich nicht wirklich jemand aus dem Volk Israel um Gott gekümmert, auch interessiert. Aber jetzt wollte das Volk wieder auf Gott hören. Und sie wollten auf Nehemia, auf Esra, auf Schriftgelehrten hören und sie sagten, los, lehrt uns das Buch Gottes aus. Lehrt uns wieder das Wort Gottes. Da ist so eine Sehnsucht dahinter. Und das taten sie auch. Wir lesen in Nehemia 8, 7 bis 9. Dort steht, und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte und die Leviten und alles Volk unterwiesen, die das Volk unterwiesen, sprachen zum Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weinet nicht, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Esra und seine Mitarbeiter standen auf der Kanzel, also vielleicht so wie ich heute, vielleicht ein bisschen anders, und lehrten und legten das Wort gründlich aus, dass das jeder verstand. Und nicht irgendwas, das waren Gesetze. Und dieses Bild, das man hier sieht, ist eigentlich unglaublich. Tausende von Juden stehen da, hören sich das Ganze an und heulen, was das Zeug hält. Vielleicht zerreißen sie auch ihre Kleider, so wie das üblich war. Das Volk hatte 70 Jahre lang kein Wort mehr, also keine Auslegung, nichts Tiefes wirklich. Und Gott sprach global nicht zu diesem Volk, also vielleicht zu Einzelnen. Und jetzt hören sie endlich wieder den Willen Gottes. Und es trifft sie so mitten ins Herz, mitten ins Leben. Und sie können die Emotionen gar nicht halten. Da laufen die Tränen. Ich habe mich gefragt, so einfach nebenbei, wann ich letztes Mal vom Wort Gottes so ergriffen war wie diese Menschen da. Natürlich, ich hatte jetzt nicht 70 Jahre Pause vom Wort Gottes. Verständlich, das hat sich schon aufgesammelt. Aber trotzdem, wie gerne Sie das Wort jetzt hören. Zu lange ist das vielleicht auch bei uns her. Und ich habe durch Jesus Christus so viel mehr als die Menschen damals. Ich habe so eine Gnade und so eine Barmherzigkeit erfahren. Und sie hören das Gesetz und freuen sich so. Und das, was hier beschrieben wird, darüber redet das Neue Testament auch. Zum Beispiel der Hebräerbrief. Er sagt, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Es dringt durch und scheidet Seele und Geist, Magd und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und der Herzen. Manche fragen sich wahrscheinlich, warum wir so oft sagen, wir müssen die Bibel lesen. Wir müssen das Wort Gottes in die Hand nehmen und lesen. Warum zeigen wir so oft diese Verse oben und erklären die? Ganz einfach, die Antwort steht hier. Weil nicht meine Worte die Kraft haben, dich zu verändern, sondern das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Der Wille Gottes, er verändert Menschen. Deswegen reden wir über das Wort Gottes so, weil nicht wir es verändern, sondern das Wort es verändert. Und das Volk hat es verstanden. Und wenn die Predigt nicht das Wort Gottes enthält und das auf lange Dauer nicht der Mittelpunkt ist, dann hat es keinen Sinn, dann hat es keinen Wert und keine Kraft. Damals drang es durch und überführte diese Menschen. Und wenn man ihm zusammen liest, versteht man, wovon sie überhaupt überführt werden. Durch das Hören des Wortes Gottes wurde ihnen klar, dass sie schon lange in ihrer Vergangenheit gesündigt haben und schon lange ohne Gott leben. Sie haben so viele von den Gesetzen übertreten, so viele Fehler eins nach dem anderen begangen. Und das ist bis heute so. Da, wo der Mensch die Bibel liest, hat er eigentlich nur zwei Möglichkeiten zu reagieren. Da gibt es nicht viel mehr. Wenn wir die Bibel haben und hören, gibt es zwei Dinge. Entweder abwenden oder zuwenden. Wenn wir uns von dem Wort abwenden, von der Herrlichkeit Gottes abwenden und hören nicht zu, dann bleiben wir auf der Ebene stehen. Dann werden wir Gott nicht wirklich kennenlernen. Aber wenn wir uns zuwenden, dann wenden wir uns nicht dem Wort Gottes nur zu, sondern Gott zu direkt. Und dann haben wir eine klare Linie zu Gott, wo wir von ihm lernen können. Wer die erste Reaktion wählt, der wendet sich ab. Dessen Herz wird immer ein bisschen härter. Mit jeder Abwendung vom Wort Gottes. Wer seine Fehler vor Gott einsteht, der wird Gnade erfahren, sagt uns das Wort Gottes. Und wenn wir Nehemia lesen, dann müssen wir wissen, dass das Wort genau an diesem Punkt stand. Oder das Volk an diesem Punkt stand, wo sie offen waren für die Gnade Gottes, wo sie empfindlich dafür waren, wo sie das Wort Gottes in ihr Herz einließen und sich Gott zugewandt haben. Und vielleicht ist jemand heute Morgen hier, der oft das Wort Gottes gehört hat, aber jedes Mal oder sehr oft sich einfach abgewendet hat, nicht zugehört hat. Und du weißt es. Weil der Mensch weiß es eigentlich. Er liest das Wort und irgendwie handelt er anders. Du weißt, dass Gott dich angesprochen hat, immer wieder, aber du wolltest nicht wirklich darauf hören. Aber du bist heute hier und Gott redet wieder zu dir. Und Gott möchte dir sagen, dass es auf Dauer so nicht funktioniert. Es funktioniert nicht, wenn du dich immer wieder oder nur in manchen Dingen vom Wort Gottes abwendest. Denn entweder nimmst du alles oder nichts. Aber so Bastelbogen, ich nehme mir das raus und das nicht und das dazu, das funktioniert mit Gott nicht. Er ist kein Hampelmann. Auf Dauer kannst du das nicht machen. Irgendwann steht er vor dir und dann gibt es eine Konsequenz. Weißt du, hier steht im Wort Gottes, dass Gott dich retten möchte. Hier steht, dass Gott mit dir Gemeinschaft haben möchte. Gott möchte dir ein neues Leben geben. Er möchte, dass du gerne Gnade erfährst. Er möchte dich nicht bestrafen. Er ist so ungerne ein Gott des Zorns und der Bestrafung. Er ist das so ungerne. Weil Gott ist nicht Gott der Strafe, sondern Gott ist Liebe. Aber manchmal geht nicht anders. Manchmal steht er vor dir und weiß, dass es eine Konsequenz haben muss. Aus Liebe. Darum, wenn du heute das Wort Gottes hörst, verstock dein Herz nicht, sagt uns die Bibel auch. Wende nicht ab, sondern wende dich ihm zu. Nimm die Vergebung an Jesus Christus an, die er am Kreuz uns anbietet. Öffne dich dem Heiligen Gott, wie das Volk damals genau so sich geöffnet hat, einfach sich aufgetan hat, einfach aufgemacht hat und gesagt hat, das stimmt, so vieles läuft schon schief in meinem Leben. Bitte, mach was anders, Gott. Und empfange entweder ein neues Leben oder empfange einen neuen Anfang, neue Hoffnung, neue Perspektive. Israel hat es nach langer Zeit wieder getan und sie weinten über ihre Schuld, obwohl sie wussten, dass Gott ihnen vergeben hat. Gott selber hat sie aus der Gefangenschaft zurückgeholt. Irgendwann ist die Zeit der Strafe vorbei. Er hat sie befreit und klar gesagt, ich habe euch vergeben, aber die Last war so offensichtlich, war so schwer auf ihnen, dass sie einfach emotional nicht halten konnten und darüber geweint haben. Und da geschieht etwas ganz Interessantes in diesem Text. Etwas, was mich ein bisschen überrascht hat, womit ich nicht gerechnet habe. Anstatt dass Esra sie in dieser Stimmung lässt, anstatt dass der Chor anfängt, so traurige Musik zu spielen, dass alle so ein bisschen über ihr Leben noch ein bisschen nachdenken, anstatt dass Esra jeden nach vorne holt und sagt, wir müssen über das Leben reden, was du gelebt hast, du musst Buße tun. Anstatt dass alles das passiert, passiert was ganz anderes. Wir lesen in Nehemia 10, Esra unterbricht das Ganze, weinen, und sagt, darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereit haben. Denn dieser Tag ist heilig, unseren Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich möchte kurz sehen, ob wir das richtig wirklich verstehen, was hier gerade stattfindet. Endlich waren sie an diesem Punkt, wo jahrhundertelang alles schiefgelaufen ist. Jetzt endlich wurde ihm bewusst, wie schlecht sie waren und dass sie gesündigt haben. Wäre es nicht viel besser, sie in dieser Stimmung ein bisschen so zu köcheln, so ein bisschen zu sagen, wartet, überlegt noch. Nochmal genau darüber reden, was in der letzten Zeit schiefgelaufen ist. Es ist ja keine Kleinigkeit gewesen, muss man halt so sagen. Sie haben gegen Gott gesündigt, eins. Ja, die waren gleichgültig Gott gegenüber, zwei. Gott brachte sie in die Gefangenschaft, 70 Jahre hat es gedauert, drei. Ja, sollte man sich denn jetzt nicht ein bisschen mehr Zeit nehmen und ein bisschen rückblickend zu schauen? Denn das war schon eine mächtige Sache, was da gelaufen ist. Sie waren nicht mehr zu Hause, sie waren in der Gefangenschaft. Vielleicht lohnte es sich, länger über diese Schuldfrage zu reden. Aber scheinbar wollte Esra das gar nicht. Stattdessen unterbricht er sie und sagt, hört auf, es ist genug vom Weinen. Jetzt lasst uns essen, lasst uns trinken, lasst uns richtig feiern. Lasst uns fröhlich sein, denn der Tag ist heilig und überhaupt die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, was dieser Satz hier genau bedeutet. Was meint Esra, wenn er mitten in dieser Trauerstimmung sagt, in dieser Schuldstimmung, in diesen Satz rein platziert, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ist es falsch, über die Sünde und Schuld traurig zu sein? Ja und nein. Es gibt manche Verse in der Bibel, die uns auffordern, traurig zu sein, sogar zu jammern und zu heulen sogar. Wir lesen zum Beispiel in Jakobus 4, 8 bis 9. Dort steht, nähert euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zwiespältigen. Füllt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen soll sich in Trauer verwandeln und eure Freude in Kummer. Boah. Es gibt Zeiten oder Situationen, wo die Bibel sagt, trauert über eure eigene Schuld. Aber wenn man diesen Jakobusbrief genau anschaut, dann wird einem ziemlich klar, in welchem Zusammenhang er hier redet. Nicht pauschal zu jedem Sünder, nicht pauschal zu allen Menschen, sondern zu den ziemlich arroganten Menschen, hochmütigen Menschen. Zu Hochmütigen, die glauben, ich brauche die Gnade oder ich habe die Vergebung nicht mehr nötig. Das wird im Text ganz klar. Kann nicht alles lesen, aber so ein paar Verse offenbaren uns das. Jakobus 4, 5, 6 plus 10. Meint ihr denn, die Schrift redet umsonst? Gott wacht eifersüchtig über den Geist, den er in uns wohnen ließ. Aber Gnade gibt er umsonst mehr. Deshalb sagt er, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und in Vers 10, demütigt euch vor den Herrn, dann wird er euch erhören. Jakobus spricht hier zu Menschen, leider muss man sagen, zu Christen sogar, die glauben, sie haben es nicht mehr nötig. Ja, sie sind ziemlich gut schon. Christen, die hochmütig dastehen und sagen, ich brauche da nicht mehr die Vergebung. Und das können wir eigentlich auf alle Menschen übertragen, die so hochmütig zu Gott sprechen. Die denken, sie haben es nicht mehr nötig. Die denken, dass sie so, wie sie sind, wenn sie vor Gott stehen, bestehen können und ihm Genüge tun würden. Bei dem Volk Israel war es völlig anders, eine ganz andere Situation. Ihre Reaktion war ganz klar. Sie erkannten ihre Schuld, sie standen nicht hochmütig vor Gott, sie erkannten ihre Schuld und heulten, dass das Wort Gottes sie getroffen hat. Und darum lässt Esra sie nicht in dieser Trauer, sondern sagt, freut euch. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und du hörst und schon lange verzweifelst vielleicht über deine Schuld, wenn du darüber leidest, dass du bestimmte Sünden nicht unter Kontrolle hast, dass du manche Sünde nicht schaffst zu besiegen, wenn es dich bekümmert und traurig stimmt, dass du nicht so bist, wie du vielleicht sein solltest, dann möchte ich dir heute zurufen, so wie Esra es gemacht hat, seinem Volk zugerufen hat, hör auf zu verzweifeln. Sei fröhlich. Freu dich. Denn wenn du demütig deinem Gott gegenüberstehst, dann wird er dich erhören. Dann wird er dir helfen und dir Gnade zusprechen. Gnade zusprechen. Verstehst du das? In deinem Leid, in deinem Kummer, in dem, was du nicht schaffst, wird er dir Gnade zusprechen. Denn Gott weiß um deine Sünde. Er weiß um dich. Gott kennt diese Zange der Sünde, die uns einsperrt und fesselt für den Rest unseres Lebens manchmal. Klar möchte Gott, dass du nach Heiligkeit strebst, dass du besser versuchst zu werden. Aber er weiß genau, dass du niemals vollkommen sein wirst. Er ist nicht blauäugig. Gott weiß das ganz genau. Und trotzdem hat er dich lieb. Trotzdem hat er dich zu seinem Kind gemacht. Er hat nicht gesagt, weißt du was, erstmal musst du ein paar Dinge tun. Du musst so quasi so eine Mutprobe bestehen. Wenn du das schaffst, bist du mein Kind. Nein, die Probe hat er bestanden am Kreuz. Und das ist genug. Genug getan, genug geweint. Freu dich, denn der Herr ist unsere Stärke. Die Freude daran, dass unser Gott größer ist als unsere Schuld. Das muss Freude in uns wecken, eine richtige Freude. Seid nicht bekümmert, sondern freut euch, dass ihr Gott kennen dürft, denn viele tun es gar nicht. Über dein Glaube an Jesus fällt deine Sünde vor Gott nicht ins Gewicht, hat jemand gesagt. Natürlich sollten wir nichts verschweigen vor Gott und sollen immer wieder versuchen, unsere Sünde ans Kreuz zu werfen, da, wo sie hingehört, da, wo es bezahlt wurde für. Aber wenn es auch nicht gelingt, dann sagt Gott, freu dich, denn ich bin gnädig mit dir. Ich bin trotzdem gnädig mit dir. Das Volk stand ganz am Anfang. Sie haben noch nichts getan. Esra hat noch nichts gesehen, ob sie besser geworden sind. Sie haben nur geweint und haben, ihnen tat nur alles leid. Aber sie haben sich noch nicht bewiesen und trotzdem sagt er, freu dich, freut euch. Ja, labt doch endlich mal Freude über dein Gott. Die Freude am Herrn ist unsere sichere Burg, unsere Zuflucht, unser Versteck, unser Hafen und unser Schutz. All das bedeutet dieses Wort Stärke. Das alles bedeutet hier, wenn Gott oder wenn Esra sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, unsere Zuflucht. Es meint so viel mehr als Stärke wirklich im Deutschen. Die beste Übersetzung ist Zufluchtsort. Aber lasst uns kurz überlegen, was das praktisch heißt. Wie weit ist die Freude am Herrn hier meine Stärke oder mein Zufluchtsort? Wie weit ist hier die Freude und Ausgelassenheit, inwieweit ist sie mein sicherer Hafen? Inwieweit ist sie mein sicherer Versteck? Ich habe da an eine Geschichte gedacht, wo eine Mutter zum Pastor kommt und sie erzählt ihm, dass ihr kleiner Sohn so viel Sorgen schon hat über die Zukunft. Er macht sich Gedanken, ob Gott ihn liebt. Er macht sich Gedanken, was für einen Beruf er haben wird, ob er die richtige Frau sogar trifft als kleiner Junge. Und die Mutter sagte, ja, muss er denn sich so viel Sorgen machen? Und der Pastor sagte, aber liebe Frau, das ist doch gut, dass er sich so viel Gedanken macht über die Zukunft, dass er so vorausschaut. Die Mutter sagte, ja, das stimmt, das ist einerseits gut, aber andererseits durch das viele Nachdenken und Sorgen nimmt er sich so viel Freude am Leben, was er schon jetzt haben könnte und hat. Er ist doch ein Kind, die ein Kind und Jugendlicher in seinen Jahren haben kann, diese Freude. Und hat so viel Angst vor der Zukunft. Und ich glaube, dass Esra damals genau das dem Volk Gottes sagen möchte. Macht euch nicht so viele Gedanken und macht euch nicht so viele Sorgen. Lasst euch nicht gefangen nehmen von Dingen, die Gott schon lange erledigt hat. Freut euch am Herrn. Freut euch über eure Beziehung an dem Schöpfer. Seid begeistert über die Erlösung, die Jesus Christus euch gibt. Freut euch am Herrn immer dann, wenn ihr eure Unzulänglichkeit seht. Freut euch, dass ihr einen Herrn habt, der gnädig mit euch ist. Freut euch am Herrn immer dann, wenn der Teufel euch einreden möchte, dass ihr es nicht seid. Du und dein Kind Gottes, ha, dass ich nicht lache, sagt er. Aber freu dich, dass du zu Gott gehörst. Denn Jesus Christus steht an Gott an seiner rechten Seite und sagt, ja, vielleicht sieht es nicht so aus, aber ich habe für ihn bezahlt. Er gehört mir. Genau der, der so oft fällt und am Boden liegt, genau der Kleine, der gehört mir. Er ist meins. Mein Name steht drauf. Und freu dich deswegen. Freu dich, dass er deine Festung ist und dein Hafen ist. Wer demütig vor seinem Gott kommt, dem darf ich sagen, Gnade wurde zugesprochen. Freu dich, denn die Verheißung in der Bibel ist eindeutig, den Demütigen gibt er Gnade. Vielleicht ist ein Grund, warum die Welt von Jesus so wenig wissen will, weil wir als Christen verlernt haben, sich über unseren Gott einfach zu freuen. Wir reden so viel den Menschen ein, was sie tun müssen und nicht müssen, dass wir vergessen haben, einfach uns zu freuen. Wir laufen mit langen Gesichtern rum und an uns kann man das gar nicht erkennen. Ich meine, wir sprechen so viel von einer Spaßgesellschaft draußen, die einfach in einer bösen Welt, sagen wir oft, Spaß und Freude sucht überall. Ja, und ich habe mich gefragt, wenn sie so überall suchen, wieso suchen sie nicht mal hier ab und zu? In der Gemeinde Gottes? Wieso gehen sie da vorbei? Vielleicht, weil die Kirche lange, lange Zeit dafür genommen hat, genau das Gegenteil von Freude zu sein. Dabei macht die Bibel das so eindeutig, gerade die Freude, die Fröhlichkeit am Herrn sollte ein Kennzeichen für uns sein. Ich denke, dass wir durch die Freude am Leben sehr viele Menschen zu Jesus bringen können. Ich denke, dass eine echte Lebensfreude sehr ansteckend sein kann. Schaut mal, wir zeigen euch ein kleines Video. Und das ist nicht mal eine, wobei ich sage nicht viel mehr dazu. Wir zeigen ein kleines Video, es war ein Experiment und wirklich jedes Mal, egal wo er stattgefunden ist, es ist immer gleich ausgegangen. Schaut euch das an. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch dabei gesehen habt. Denn ihr habt gelacht. Es ist interessant, es ist nur ein leeres Lachen gewesen. Ein leeres Lachen, mehr nicht. Aber es ist interessant, dass die Menschen sich nicht halten können. Die stehen so, weil sie sich festhalten wollen. Lachen ist ansteckend. Lachen ist so schön. Und das ist nur ein leeres Lachen gewesen. Nichts ist dabei gewesen. Wie ansteckend muss die Lebensfreude sein? Wie ansteckend ist die Lebensfreude, wenn die Menschen sehen, wie wir uns freuen über das Leben? Ich habe einmal für eine Bibelarbeit in der Bibel nachgeschaut, was Freude angeht. Wie viel über die Freude da steht. Und ich wurde weggeboostet einfach von so vielen Versen, die über die Freude sprechen. Von Anfang bis zum Ende, alles voll damit. Dass wir uns über den Herrn freuen sollen. Und sehr oft ist das ein Befehl, den Gott ausspricht. Es wäre schön, wenn wir verstehen würden, wie wichtig es ist, sich über den Herrn zu freuen. Der Teufel wird alles daran setzen, uns immer auf unsere Unzulänglichkeit hinzuweisen. Immer nur auf die Probleme, die in unserem Leben, in unserer Gemeinde, bei unseren Freunden, auf unserer Arbeit sind oder der Gesellschaft. Aber unser Gott ist ein Gott, der sich gerne freut. Wisst ihr, was primär um den Thron Gottes herrscht? Ich glaube Freude. Ich glaube reine Freude. Als Nehemia damals zum König kam und sagte, wir möchten gerne zurück, also ich möchte gerne nach Hause quasi, aber er hat das ja noch nicht gesagt. Er lief so rum und wisst ihr, wie der König erkannt hat, dass etwas schief gerade läuft bei Nehemia? Er freute sich nicht. Er lief mit einem langen Gesicht. Es war alles gut geplant von Nehemia. Er war ganz klug. Und wisst ihr, was der König ihn fragte? Er sagte, bist du krank? Interessant, denn man erscheint nicht vor dem König mit so einem Gesicht. Das war eine Strafe. Also wenn du so erscheinen würdest, dann könntest du deinen Kopf rollen sehen. Das war ganz gefährlich. Nehemia tut es. Er hat eine gute Beziehung zu seinem König. Und der König sieht ihn und sagt so nicht. Warum erscheinen wir so oft traurig vor unserem König? Natürlich dürfen wir traurig sein, keine Frage, aber wir sind so oft einfach traurig vor Gott. Wir haben so viel zu danken und so viel einfach, um Freude zu empfinden. Ein Leben mit Jesus ist ein Lernen vom Wegschauen von unserer Unzulänglichkeit und Aufschauen zu Jesus Christus. Zu unserer Freude. Er ist unsere Stärke. Wir müssen lernen, uns zu freuen, weil Jesus unsere Schwäche umwandeln kann in Stärke. Das geht dann so weit sogar, dass die Bibel sagt, dass die Kinder Gottes sogar sich im Leid freuen können. Weil sie wissen, dass Gott alles in der Hand hat. Weil sie wissen, dass alles gut wird. Und dass, weil sie wissen, dass er der Sieger ist. Jesus selbst wünscht sich das und lehrt uns das auch, dass wir uns immer so in der Jüngerschaft im Leben freuen können und dürfen. Eine ganz interessante Stelle, die wir oft überlesen, ist in Johannes 15. Dort steht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber wisst ihr, wie diese bekannte Rede endet? Das habe ich irgendwie nie so wahrgenommen, was so bei ihr ist. Dort steht in Johannes 15, 11, ich habe zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. So endet das. Ich denke, man überliest es einfach. Aber Gott fordert uns in der ganzen Bibel auf, uns zu freuen. In der ganzen Bibel. Und darum möchte ich beten mit Paulus, der diesen Vers schreibt. Er sagt, möge Gott die Quelle der Hoffnung euch im Glauben mit Freude und Frieden erfüllen. Mit Freude und Frieden erfüllen. Damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer stärker wird. Ich wünsche mir sehr, dass wir als Gemeinde bekannt werden als eine fröhliche Gemeinde, die sich gerne freut. damit die Menschen von dieser Gemeinde so reden, dass sie sagen, hey, kennst du schon die, die sich so immer freuen? Die so gerne irgendwie leben und keine Ahnung, das sieht man ihnen richtig an. Die nicht immer rumtrauern, dass alles so schwer und schlimm ist, sondern dass sie so gerne sich freuen, egal was sie erlebt haben, egal wo sie stehen, dass sie einfach nicht nur leer lachen, so wie die Leute da, sondern einfach eine Lebensfreude haben. Lasst uns neu das prüfen, was Paulus da betet. Was gibt es Schöneres als Menschen, die sich freuen an ihrem Leben? Lasst uns begreifen, dass wir uns an Jesus freuen sollen. Unser Gott freut sich am meisten daran, ja, wenn wir uns freuen. Das haben wir im Laufe der Kirchengeschichte absolut vergessen. Und lasst uns begreifen, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Wenn wir das wissen, werden wir viel öfters uns freuen, weil wir brauchen so oft diese Kraft. Er ist unser Zufluchtsort, unsere Kraft und wahrscheinlich unser stärkster Missionsbefehl oder Missionsstrategie, Freude. Möge der Herr im Alltag uns das wirklich beibringen und uns mit Freude erfüllen. Amen.